Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Unser Mensch heute, das ist Axel Gerling oder Padre Alejo, wie die Leute in Bolivien ihn nennen. Da lebt der Würzburger Priester schon seit 1973 als Missionar. In der Erzdiözese Cochabamba ist er zuständig für eine ganze Reihe kleinerer und größerer Gemeinden. Damit er mit den Menschen dort sprechen kann, hat er die Indiosprachen Aymara und Quechua gelernt. Er arbeitet viel mit lokalen Basisgemeinden und dabei wiederum sind ihm die Themen Bewahrung der Schöpfung und nachhaltige Landwirtschaft ganz besonders wichtig. Wie er überhaupt in Bolivien gelandet ist und was ihn an diesem wunderschönen Land und seinen Menschen so fasziniert, unter anderem, davon erzählt er heute in Domradio Menschen. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, Padre Alejo.
Jawohl, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, von meiner Arbeit und von den Menschen dort zu erzählen.
Und als kleinen Einstieg können Sie uns vielleicht mal guten Tag auf Quechua und auf Aymara sagen.
Imainalia ganguna gangichis, noga anja kusiska kani, kaipi parlasta atiskanta, atiskaita, in Aymara, kamisaki, humanakaja, hilatanaka, ikulyakanaka, nayakusistwa, kunarekuta, hichuro, domradiunja, parla atiwasp.
Das klang ganz schön kompliziert. Vielen Dank dafür. Am Mikrofon bin ich, Hilde Regeniter, und gleich als Nächstes starten wir richtig in die Sendung, wie gewohnt, mit unserem Fragebogen. Zu Gast bei Domradio Menschen ist heute Axel Gerling oder Padre Alejo, wie ihn die Menschen zu Hause in Bolivien nennen. Und einen ersten Eindruck von ihm bekommen Sie jetzt in unserem Fragebogen. Alter?
67.
Beruf?
Priester der katholischen Kirche.
Berufung?
Missionar in Bolivien.
Ohne meine Mutter?
Wäre ich nicht auf der Welt.
Von meinem Vater habe ich?
Habe ich den Beruf bekommen?
Im Café meiner Eltern habe ich?
Habe ich bedient, weil meine Eltern oft anderweitig beschäftigt waren, habe also Kaffee dargereicht und die Schwarzwälder Kirschtorte.
Mein Berufswunsch als Kind?
Lokführer.
Glaube und Kirche haben in meiner Familie?
Eine große Bedeutung gehabt, weil mein Vater war Lutheraner und meine Mutter war katholisch und es wurde oft darüber geredet.
Mein Interesse für Religiöses habe ich?
Habe ich seit der Kindheit, seit der Erstkommunion. Es hat mich immer fasziniert, die religiösen Themen und die Riten in der Kirche.
Später habe ich mich dann für ein Theologiestudium entschieden, weil?
Weil ich das vertiefen wollte oder, wie man sagt, so schön wissen wollte, was die Welt im Eigentlichen zusammenhält.
Die Zeit der Studentenrevolte war für mich?
Sehr, sehr interessant. Da bin ich gereift, habe gelernt zu sprechen, habe gelernt auch Positionen zu verteidigen und habe gelernt, Lösungen zusammen mit anderen, die nicht meiner Meinung waren, zu finden.
Mein erster Kontakt zu Lateinamerika war?
War ein Spiegelinterview 1969 oder 70, bin ich mir nicht mehr klar, mit einem Redakteur, der ein Interview machte mit Ivan Illich aus Cuernavaca.
Nach Mexiko gekommen bin ich, weil?
Weil ich diesen Menschen kennenlernen wollte und weil ich Spanisch lernen wollte.
Ein bisschen später wollte ich dann unbedingt als Missionär nach Lateinamerika um?
Um das zu verwirklichen, was mir seit meinen ersten Lebensjahren wichtig war. Das heißt, mit den Leuten zusammen eine Gemeinde aufzubauen und Gott zu loben.
Meine erste Zeit in Bolivien
war sehr hart.
Aymara und Quechua zu lernen hat mir
sehr gut gefallen, aber hat mir sehr viel Probleme bereitet, weil für das Quechua brauchte ich ungefähr 6 Monate in einem Institut, für das Aymara noch einmal 5 bis 6 Monate.
Die Menschen in Bolivien
sind ganz anders als hier. Sie sind spontaner, sie sind chaotischer, emotionaler nach außen hin und sind offener für alles, was irgendwie neu ist.
Umweltschutz und Bewahrung der Schöpfung bedeuten mir?
Sehr viel, weil es gibt nur eine Erde, wir haben keine andere und wir haben nur ein Leben und müssen also die Erde bewahren und sie vor allem auch weitergeben der kommenden Generation.
Die Basisgemeinden vor Ort in Bolivien halte ich für wichtig, weil?
Die halte ich für sehr, sehr wichtig, für überlebenswichtig für die Kirche, weil ohne sie würde alles zusammenfallen. Wir haben 80 Gemeinden, ein Pfarrer, kann er 80 Messen am Sonntag halten? Nein. Also ist die einzige Alternative, Basisgemeinden, auch aus anderen Gründen, Basisgemeinden zu gründen und einen Vorsteher auszuwählen, auszubilden, der dann am Sonntag den Gottesdienst hält.
Als Missionar möchte ich
noch viel mehr Leute überzeugen können, dass Basisgemeinden die Zukunft hat.
Bolivien ist heute ein Land?
Ein Land, wo wie in einem Labor versucht wird, Basisdemokratie zu leben. Es gibt so viele Versammlungen in den Vierteln, in der Stadt oder in den Dörfern auf dem Land, wo über alles gesprochen wird und man sucht immer einen Konsens, wie wir es nennen, dass eben die Minderheit auch einbezogen wird und dann zusammen etwas unternommen wird.
Mein Glaube bedeutet mir?
Sehr viel, weil ohne Glauben könnte ich gar nicht leben. Es ist also das Nachhaltigste, was im Leben ist, ist der Glaube und nicht irgendwelche anderen immateriellen oder materielle Dinge.
Gott ist für mich
das Zentrum meines Lebens.
Axel Gerling war das, ein Priester aus dem Bistum Würzburg, der seit rund 40 Jahren in Bolivien lebt und arbeitet. Heute ist er zu Gast bei Domradio Menschen und gleich als erstes, da erklärt er uns, was ein Fidei Donum Priester ist. Domradio Menschen, mir gegenüber sitzt Axel Gerling bzw. Padre Alejo. Da denkt man, oh, ein Ordensmann, aber das stimmt gar nicht. Sie sind nämlich Weltpriester und zwar ein sogenannter Fidei Donum Priester. Das weiß nicht jeder, was das ist, das müssen Sie uns erklären.
Ich fange vielleicht bei der Geschichte an. Im Jahre 1958 hat Papst Pius XII. Eine Enzyklika herausgegeben, die den Namen Fidei Donum hatte. Und in der schreibt er, also noch vor dem Konzil, dass auch die Diözesen der Welt, von Kanada bis nach Tokio, von Köln bis nach Wladiwostok, die Mission in der Welt, die Mission der Kirche unterstützen müssen mit Personal. Nicht nur mit Überweisungen, nicht nur mit Sachspenden, sondern mit Personal. Und hat dann die Gemeinden oder die Diözesen aufgerufen, einen gewissen Prozentsatz ihres Personals, das damals noch sehr, es gab damals noch sehr viel Personal, in die Welt zu schicken.
Und als ein solcher Fidei Donum Priester arbeiten Sie jetzt schon seit ungefähr 40 Jahren in Bolivien. Wenn Sie jemandem relativ kurz und knapp sagen müssten, was Sie da eigentlich tun, was würden Sie dem sagen?
Ich würde dem sagen, dass die Erzdiözese Cochabamba, wo ich gelandet bin im Jahre 73, dass ich dort die Pfarreien übernommen habe, wo ein Einheimischer nicht hin kann aus verschiedenen Gründen. Es ist also meine Hilfe, ist eine Personalhilfe in Gemeinden, die aus vielen Gründen nicht von einem Einheimischen übernehmen werden konnten, weil das nur ein Ausländer kann oder konnte in den Jahren 73 bis 83 oder 93, weil er auch die Beziehungen hatte nach Deutschland oder woanders hin, um Gelder zu holen und dadurch auch Sozialprojekte neben den Pastoralprojekten ausführen zu können.
Ein ganz zentrales Thema Ihres Tuns heute ist die Pachamama, die Mutter Erde, wie die Indios in den Anden sie nennen. Würden Sie sagen, das ist ein Punkt, wo sich Christentum und andine Traditionen sehr gut treffen?
Man könnte es so sagen, man könnte aber auch sagen, es tut sich gegenseitig ergänzen. Pachamama ist ja gemeint die Erde, die Mutter Erde. Und die Leute dort in den Anden sagen, wir bekommen alles von der Erde und wir kehren alle in die Erde zurück. Also müssen wir irgendwie dankbar sein und darum gibt es Riten, wo man nach der Ernte ihr etwas gibt, auf die Art, das würde es zu weit führen, wie, man kann Blumen geben, man kann Wasser geben, man kann Maisbier geben, man kann Alkohol geben, man kann Coca-Blätter geben. Also etwas geben und dann auch vor der Aussaat sie um etwas bitten, dass also der Samen, der in die Erde reinkommt, Frucht trägt. Auf der katholischen Seite oder sagen wir auf der christlichen Seite gibt es die Personifizierung der Erde nicht. Das war ja das, was im Alten Testament, wie soll ich sagen, wurde nicht mehr hochgehalten von den anderen Religionen, die jüdische Religion umgeben hat, sondern es wurde alles desmystifiziert. Es gibt nur einen Gott, der hat uns die Erde gegeben und die Erde ist kein Nebengöttin oder kein Nebengott, auch die Sonne ist kein Nebengott. Es wird also, wenn sich die beiden Welten, die andine Welt, wo die Erde eine Frau, eine Mutter ist, sich trifft mit der christlichen Welt, wo die Erde von Gott geschaffen wurde, dann kann man zu einem Kompromiss kommen. Man verehrt die Erde, weil alles von ihr kommt. Man kann sie auch Mutter nennen, aber man weiß, alles kommt von Gott und Gott ist Vater und Mutter der ganzen Schöpfung.
Weit über die Hälfte Ihres Lebens sind Sie jetzt schon in Bolivien. Wenn Sie sagen, ich fühle mich jetzt auch wie ein Bolivianer, ich bin in Bolivien zu Hause?
Ich fühle mich wie ein Bolivianer und fühle mich wie ein Deutscher. Weil wo man geboren wird, wo man aufgewachsen ist und wo man vor allem die ersten 25 Jahre seines Lebens verbracht hat, das ist nicht mehr auszulöschen und will ich auch nicht auslöschen. Es ist also eine Symbiose entstanden. In Deutschland fühle ich mich oft als Bolivianer, als ein Besucher. Ich bin ja auch Besucher hier. Und in Bolivien fühle ich manchmal wie ein Ausländer. Ich bin ja auch dort ein Ausländer.
Wie es kam, dass Sie überhaupt in diesem südamerikanischen Staat am anderen Ende der Welt gelandet sind, darüber sprechen wir gleich. Und wir fangen ganz am Anfang an, nämlich bei Ihrer Kindheit in Kaltstadt. Sie hören Domradio Menschen. Zu Gast ist Padre Alejo. So jedenfalls nennen ihn die Leute in seinem Adoptivland in Bolivien. Zur Welt gekommen ist er aber als Axel Gerling und zwar im mainfränkischen Städtchen Karlstadt und zwar im Jahr 1945. Padre Alejo, das Jahr Ihrer Geburt, das war das Jahr, in dem der schreckliche Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist. War Ihre Kindheit also eine klassische Nachkriegskindheit?
Ich glaube schon, aber ich kann mich natürlich nicht mehr erinnern, was in den ersten 5 Jahren passiert ist. Mir wurde dann immer gesagt, dass es also Not gab, dass es nicht viel Zucker gab, dass kein Mehl da war. Wir hatten aber auch Verwandte in den Dörfern rundherum um Kaltstadt, Müdesheim und Genheim und Kalbruch, die uns dann immer, da kann ich mich erinnern, als kleiner Bub, die uns dann Eier und Käse brachten in ihren Trachten noch.
Sie haben, und das ist damals vielen so ergangen, Ihren eigenen Vater erst mit 5 Jahren kennengelernt, als der aus der russischen Kriegsgefangenschaft heimgekehrt ist. Wie erinnern Sie diesen Moment, als Sie da einem völlig fremden Mann gegenüberstanden und der war der Papa, der war Ihr Vater?
Es war ja schon Monate vorher wusste ich, dass ich einen Vater habe, der in Russland ist. Es war mir unheimlich zu wissen, dass das also plötzlich dann, dass er auch kommt. Und nicht nur, dass man Briefe von ihm bekommt, sondern dass er vor mir eines Tages stehen wird. Und dann kam er an einem 4. Januar 1950, kam er aus der Kriegsgefangenschaft heim mit noch einem anderen Kameraden, der in einem benachbarten Ort zu Hause war und stand dann in dem Türrahmen und ich war im Bett und habe ihn angeschaut und er hatte eine schwarze Uniform und eine schwarze Pelzmütze und war wahrscheinlich mehr erschrocken als ich. Und wir haben uns angeschaut und dann ist aber an sich ziemlich problemlos gegangen, dass ich ihn akzeptiert habe und er mich auch akzeptiert hat.
Hat er dann später viel erzählt von seiner Zeit im Krieg, von seiner Zeit in Russland?
Ja, er hat viel erzählt. Er war als in dem Lager, da er Konditormeister war, also in dieser Branche tätig war, hat er uns immer erzählt, dass er also zuständig war fürs Essen in diesem Lager. Und dann durfte er auch oder musste auf den Markt gehen und einkaufen und für die Gefangenen dann kochen. Und das ist mir noch in der Erinnerung.
Sie haben mir gesagt, dass Sie quasi aufgewachsen sind im Café Ihrer Eltern, im Café Karl, so hieß das, in Karlstadt. Was war das für ein Café und was haben Sie da gelernt?
Das war ein kleines Café mit 2 Zimmern und da sind die Leute nachmittags meistens gekommen. Es war keine Bäckerei, es war also früh, war praktisch erst um 10 Uhr offen für die ersten Leute, die Kaffee getrunken haben. Und in dem Café waren dann die Leute und wir haben geholfen beim Bedienen oder beim Spülen vor allem. Es gab noch keine Spülmaschinen. Und dann hatten wir auch einen Sahnebläser, den durfte ich durfte die Sahne schlagen, mit Luft wurde die geschlagen. Und dann auch das Spülen war sehr wichtig, wie ich schon gesagt habe. Und wir haben als Kinder immer auch mitgeholfen hinter dem Café, weil Bedienungen hatten wir auch. Angestellte, die nur bedient haben, mit einem weißen, langen Überrock.
Aber Sie haben eben im Fragebogen schon gesagt, Sie haben auch mal Kaffee ausgeschenkt, ne?
Ja, natürlich dann auch. Aber nicht, wenn viele Leute da waren und nicht, wenn die besonderen Leute kamen um 4 Uhr am Nachmittag. Also früh konnte ich schon Kaffee ausschenken.
Aber dann haben Sie als Kind ja schon ganz schnell Kontakt mit ganz vielen Menschen gehabt, ne?
Genau, mit den verschiedensten Menschen.
Ihr Vater war evangelisch, Ihre Mutter katholisch. War das ein Problem damals?
Problem würde ich nicht sagen, aber ich habe früh gelernt, dass eben die evangelische Kirche auch Strukturen hat, auch Menschen hat. Also wir waren so tolerant. Mein Vater hat zum Beispiel beim Mittagessen nicht das Kreuzzeichen gemacht, beim Gebet vor dem Essen. Und wir machten das Kreuzzeichen. Manchmal habe ich es dann auch unterlassen, dann habe ich es wieder gemacht. Und er ist in die evangelische Kirche gegangen am Sonntag um 11 Uhr. Wir waren um 9 Uhr in der katholischen. Es war ein Zusammenleben, es gab nie eine Diskussion.
Witzigerweise war das Café Karl dann aber in gewisser Weise ein Ort gelebter Ökumene. Das müssen Sie nochmal erklären.
Also am Dienstag kamen die katholischen Pfarrer vom Dekanat und nach ihrer Sitzung im Pfarrheim oder wo, weiß ich, kamen dann die meisten zum Kaffee trinken. Und dadurch hatte ich sehr viel Kontakt mit den Pfarrern, vor allem mit dem Dekan Klug aus Retzbach, der dann immer kam, der hat mir dann auch Broschüren übergeben und dann auch ein anderer Pfarrer aus Hessler, der hat mich dann auch eingeladen, um seine Marienbilder anzuschauen. Aber sie haben nicht geworben, also ich bin nicht abgeworben worden. Und dann die evangelischen Pfarrer sind auch gekommen, aber nicht jede Woche, ich glaube, die sind einmal im Monat gekommen. Die waren allerdings, wir hatten evangelische Pfarrer, die hatten noch einen Rock, einen evangelischen Gehrock, einen Dreiviertelrock mit diesen zwei weißen Tüchern. Und die waren schon sehr viel strenger als die Katholiken. Also die katholischen Pfarrer waren lauter und die evangelischen Pfarrer waren immer wegen ruhiger.
Erste Eindrücke. So oder so hatten Sie schon früh Interesse an religiösen Fragen entwickelt und die Initialzündung sozusagen, haben Sie mir erzählt, das war die Vorbereitung auf die erste Heilige Kommunion. Warum? Das erzählen wir gleich als nächstes, gleich nach den Nachrichten. Domradio Menschen, unser Mensch heute, das ist Axel Gerling. Ursprünglich stammt er aus Karlstadt im Bistum Würzburg. Seit 4 Jahrzehnten ist er aber schon in der bolivianischen Erzdiözese Cochabamba zu Hause. Padre Alejo, dort arbeiten Sie als Missionar. Sie sind Priester für eine ganze Reihe Gemeinden, teils auch sehr abgelegene. Und Sie spenden dort natürlich unter anderem auch immer wieder Kindern die Erstkommunion. Und das ist ein Sakrament, das für Sie persönlich sehr, sehr wichtig war. Wie kam das?
Wir wurden also in der 3. Volksschulklasse unterrichtet von einer Schwester. Sie hieß Richardis. Ich weiß nicht den Nachnamen, denn der wurde damals immer uns vorenthalten in diesen Zeiten. Sie hatte auch noch ein Gewand an. Er war also sehr beeindruckend und sie hat uns, auch meinen anderen Mitschülern, wir treffen uns manchmal heute noch, sie hat uns beeindruckt, weil sie sagte eben, dieser Gott, der die ganze Welt gemacht hat, der hat dich so gern, dass er zu dir in dein Herz, in deine Familie, in deinen Leib, in dich hinein möchte. Und dann, man hat ja als Kind noch kein Selbstbewusstsein oder Selbstgefühl, Selbstwertgefühl. Und das hat mein Selbstwertgefühl auch hochgebracht. Weil wenn ich sage, was bin ich so wichtig, dass da ein Gott zu mir kommt? Das war eine Seite. Es ist aber auch noch die andere Seite, dass wenn wir alle den Leib Christi zum Ausdruck bringen durch die Kommunion, dann sind wir gegenseitig auch verantwortlich. Und darum muss man oder darf man oder kann man anderen helfen.
Sie sind dann ein bisschen später auf ein katholisches Gymnasium gekommen, ein Internat, und Sie haben mir erzählt, dass sich Ihr Interesse an religiösen Fragen da noch weiter vertieft hat.
Ja, wir hatten damals das Glück, einen guten Religionslehrer gehabt zu haben, gute Präfekten gehabt zu haben, eine großartige Bibliothek, wo es nicht nur Karl-May-Bücher gab, sondern auch Bücher, die uns als Jugendliche für Christus begeistern konnten. Und auch die Liturgie, Domliturgie, in Würzburger Dom und am Gymnasium, Schulgottesdienste waren immer sehr gut vorbereitet und hatten uns sehr beeindruckt, also zumindest mich. Und es sind dann auch viele noch damals in den Jahren, als ich Abitur machte, 65, also die Jahrgänge vor uns, sind viele noch ins Priesterseminar und dann hat plötzlich alles aufgehört und das Internat besteht nicht mehr heute und es gibt auch nicht mehr viele, die ins Priesterseminar gehen.
Als in den letzten Jahren diese Diskussionen über Missbrauchsfälle an katholischen Schulen aufgekommen sind, da stelle ich mir jetzt vor, dass Sie natürlich auch nochmal an Ihre eigenen Erfahrungen gedacht haben. Haben Sie auch Erinnerungen an irgendwie heikle Situationen in die Richtung?
Ich habe natürlich da sehr nachgedacht. Ich habe also nichts gefunden, also erstens mal nichts bei mir und auch nichts bei den anderen. Was es gegeben hat, ist, dass plötzlich über Nacht, aber ganz selten, vielleicht ein-, zweimal, sind welche verschwunden, die wurden also wurden ausgestoßen. Aber ich glaube nicht, dass das aus Missbrauchsgründen war, sondern es war damals viele stehlten aus den Spinds. Jeder hat einen Spind und da war kein Schlüssel dran. Und ich habe da gesehen, ich kann mich noch erinnern, wie da dann die Polizei sogar gekommen ist und hat geschaut in dem Spind und dann haben sie Schokoladen gefunden, die von einem anderen waren. Aber Missbrauchsfälle, von denen habe ich nichts gehört.
Gott sei Dank. Wissen Sie noch, ab wann genau Sie gedacht haben, ach doch, das könnte was für mich sein, Priester werden?
Das fing natürlich schon an am Gymnasium durch den Religionslehrer. Dann war ein Spiritual, der zu uns immer kam und Vorträge hielt. Und dann hatte ich gesagt, ja, das wäre gar nicht so schlecht, Theologie zu studieren, um die Menschen zu heilen und um auch für mich etwas Sinnvolles zu machen. Es kam aber dann auch der Gedanke immer, warum nur die Seele heilen und warum nicht auch den Leib? Und dann wollte ich auch noch Medizin zum Theologiestudium dazu machen.
Und Sie hatten auch noch eine ganz andere Option, nämlich Musik war für Sie immer ganz wichtig gewesen. Sie hatten sogar das Angebot, an der renommierten Regensburger Schule Kirchenmusik zu studieren, aber das haben Sie nicht gemacht. Sie sind 1965 mit 20 Jahren ins Priesterseminar eingetreten. Warum eigentlich? Sie haben die Musik doch so geliebt, oder?
Ja, stimmt. Aber ich habe die Musik auch weitergemacht im Priesterseminar. Ich hatte schon seit meiner Kindheit mit 8 Jahren hatte ich den ersten Klavierunterricht. Bis zum 20., von 8 bis 12 Jahre. Und dann Orgelunterricht hatte ich im Priesterseminar und der Gregorianischen Choral war in der Schola und im Chor. Und vor allem der Orgelunterricht wurde mir erteilt bis zur Priesterweihe von dem früheren Domorganisten aus Würzburg, Dam Jakob mit Namen, der mich heute noch, wenn er mich sieht in Würzburg, mir sagt, warum hast du uns verlassen, hast du die Musik verlassen und bist in die Berge gegangen? Und da bin ich dann immer, weiß ich keine Antwort.
Aber auch heute in den bolivianischen Bergen profitieren Sie bestimmt noch von diesem Musikunterricht, oder?
Ja, wir haben also sehr viele Musikgruppen mit Charangos, mit Mandolinas.
Was sind Charangos?
Charango ist eine kleine Gitarre, ungefähr 60 Zentimeter oder 70 Zentimeter groß, und Mandolinen, die gibt es ja aus Spanien und auch die Balalaika aus Russland, und dann Gitarren, andere Instrumente, Flöten und wie die Panflöte, die werden heute noch gespielt, zum Beispiel in Vakajavini, da spielen sie heute noch diese Musik zu bestimmten Zeiten. Ich unterstütze also sehr, sehr die Musikgruppen und wir haben also manchmal bei einer Messe, jetzt an Weihnachten zum Beispiel, werden wir viele haben. Wir haben manchmal bei einer Messe 30 Mandolinen, 20 Gitarren und 20 Charangos, Kleingitarren.
Also die musikalische Bildung ist nicht ins Nichts gegangen. Wir müssen gleich noch sprechen über Ihren Eintritt ins Priesterseminar. Der fiel in eine ganz aufregende Zeit in der Kirche. Da ging gerade das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende. In der Studentenszene, da brodelte es heftig und Sie haben auch kräftig mitgemischt in den Studentenprotesten. Das ist unser nächstes Thema gleich hier in Domradio Mensch. Domradio Menschen, wir stellen Ihnen heute den Missionar Axel Gerling vor, Padre Alejo, wie seine bolivianischen Freunde und Gemeindemitglieder ihn nennen. Dass er Priester werden wollte, das war ihm schon relativ früh klar und relativ schnell nach seinem Eintritt ins Priesterseminar war Ihnen auch klar, Padre Alejo, dass Sie in dieser Form eigentlich gar nicht leben wollten, und dann haben Sie von Ihrem Bischof ein eher ungewöhnliches Zugeständnis bekommen. Was war das?
Das Zugeständnis habe ich bekommen, außerhalb des Priesterseminars zu leben. Das war damals in dieser Zeit von 65 bis 71, war das nicht gern gesehen, aber auch nicht ungern gesehen, dass 3 oder 4 Priesteramtskandidaten zusammen in irgendeinem Viertel wohnen, in einer gemieteten Wohnung, zusammen kochen, zusammen leben und von einem Priester betreut werden. Und das hatte ich dann 3 Jahre gemacht und hat uns schon geprägt, weil wir den schützenden Rahmen des Priesterseminars nicht hatten.
Also das war so eine Art Priester-WG.
Eine Art Priester-WG, wir nannten es Equipe. Da wurden wir viel beeinflusst von Frankreich, da gab es das auch. die Equipe hat es immer geheißen, die Equipe, und wir waren die Ersten. Und dann ist noch eine andere gekommen, aber dann sind andere Zeiten und haben dann WGs entstehen lassen für ganz normale Studenten.
Was würden Sie sagen, hat Ihnen diese Zeit gebracht? Was war das Gute daran, so zu leben und nicht im Priesterseminar?
Wir mussten spülen, wir mussten kochen, wir mussten aufräumen, wir mussten einen Klempner suchen, wenn das Bad verstopft war. Wir mussten einen Elektriker suchen, wenn die Elektrizität nicht geholfen hat. Wir mussten Verträge aushandeln mit der Besitzerin. Also wir waren mehr eingebunden im tatsächlichen Leben als im Priesterseminar. Im Priesterseminar wurde sogar die Wäsche gewaschen.
Das heißt, Sie wurden nicht zu einer Weltfremdheit, sondern zu einer Weltnähe erzogen, sozusagen. Ja. Das damals war genau die Zeit, in der es die Studenten auf die Straßen gezogen hat, zu Tausenden. Sie waren damals auch dabei und Sie waren auch ganz aktiv in der Hochschulpolitik. Was wollten Sie? Warum haben Sie sich da engagiert?
Ich war Fachschaftssprecher. Ich war Fachschaftssprecher in dieser Zeit und wir wollten das Hochschulgesetz, das Bayerische Hochschulgesetz, wir wollten mehr Beteiligung des Studenten haben. Und dann sind wir auf die Straße und haben auch viel erreicht. Ich war zum Beispiel im Senat als Studentenvertreter und in der Fakultätssitzung. Wir waren zwar nicht am selben Tisch wie die Professoren, aber an einem Nebentisch, aber wir wurden sehr gut behandelt und es wurde immer wieder gefragt, ja, was sagen denn die jungen Leute dazu? Was sagt denn die Studentenvertreter? Und wir waren oft überfordert. Wir haben gewollt, dass wir gehört werden und jetzt wurden wir gehört und jetzt wussten wir nicht, was wir sagen sollten. Es war also ein inneres Problem, aber das ist natürlich nicht nach außen gedrungen, sondern wir haben schon eine Meinung gesagt, aber zum Beispiel bei Berufungen würde ich sagen, war es übertrieben, dass da auch ein Studentenvertreter gehört wird. Man kann ihn schon hören, aber was kann ich sagen über die Berufung, über einen, der Spezialist im Altaramäischen ist? Ob er gut ist oder schlecht ist? Oder Griechisch? Bei Griechisch könnte man noch mitreden, weil ich ja auch Griechisch gelernt habe. Aber bei einigen Dingen nicht. Und da waren wir ein bisschen überfordert.
Also Sie sagen, wir haben viel erreicht, aber sehen die Zeit auch durchaus ein bisschen kritisch.
Ja.
Sie haben, das haben Sie eben schon mal angedeutet, während Ihres Theologie- und dem damit verbundenen Philosophiestudiums immer auch liebgeäugelt mit der Medizin. Wie kam das?
Ja, das war meine Versuchung, weil ich aus einem ganz einfachen Grund, aus einem logischen Grund, nicht aus einem gesellschaftlichen Grund, ich sagte mir, wenn ich als Priester bin, ich einer, der Heil bringt. Ja, einer, der Heil bringt. Und das Heil geht doch nicht nur zur Seele, sogar nicht nur in erster Linie, sondern wenn ein Körper heil ist, hat es viel mehr Chancen, dass auch die Seele heil ist, als wenn der Körper nicht heil ist. In Bolivien zum Beispiel, wenn einer krank ist oder unterernährt oder schlecht ernährt oder hat Hunger, ja, was hilft mir dann die Seele? Ich muss erst einmal, der Leib muss gesund sein. Und darum wollte ich ganzheitlich heilen, aber das wurde nicht angenommen.
Aber Sie haben sich Medizinvorlesungen angehört. Ne?
Ja, aber nicht lange.
Mhm. Sie haben sich am Ende für die Theologie entschieden. Warum haben Sie gemerkt, das ist mir doch wichtiger, als nur in Anführungsstrichen den Leib zu heilen?
Ja, das geht dann ganz schnell den Lauf, wenn man die ersten Examen hinter sich hat und dann hat die Philosophie abgelegt. Ich habe dann noch einige Vorlesungen in Medizin gehört und dann geht es so schnell, dann war plötzlich die Diakonenweihe vor der Tür gestanden und dann die Priesterweihe und dann ist die Frage gewesen, ja, wo verwirkliche ich jetzt das? Und dazwischen ist dann der Aufenthalt in Mexiko gekommen und der hat mich dann in die südamerikanische Missionsarbeit gebracht.
Haben Sie jetzt vorweggenommen, was ich fragen wollte? Sie sind nämlich 1970 zum ersten Mal nach Lateinamerika gekommen. Sie hatten ein Stipendium für Mexiko. Ganz kurz, was hat es damit auf sich?
Das Wichtigste war, dass in Cuernavaca in Mexiko gab es eine Schule, eine Sprachschule, die den herkömmlichen Sprachunterricht ersetzen wollte. Nicht mehr Vokabeln lernen, nicht mehr die Endungen oder zweimal in der Woche Französisch Unterricht nehmen oder Englisch Unterricht, sondern in einer mexikanischen Familie leben, die kein Deutsch spricht, einen Lehrer haben für einen Schüler, der auch kein Deutsch spricht, und Basisdialoge, die man auswendig lernt, ohne sie viel zu verstehen, und am Nachmittag Sprachlabor. Das waren die ersten Sprachlabors. Wir waren also von die Schüler, die dort waren, ich weiß nicht, wie viele das waren, von 8 bis 12 und von 2 bis 6.
Sie waren so ein bisschen die Versuchskaninchen?
Wir waren die Versuchskaninchen und heutzutage ist es die beste Methode. Der ALM, glaube ich, heißt die. Das heißt die Ganzheitsmethode. Ich kann mich nur noch sehr gut erinnern, wie der erste Tag, ich habe natürlich geschwitzt und überall, und dann kommt der Lehrer und setzt sich da mir gegenüber und sagt, mi nombre es Antonio, y tu nombre, Edith, habe ich gesagt, Alejo.
Es hat funktioniert.
Vom Latein natürlich auch her. Ne?
Und Ihnen sind da auch eine ganze Reihe spannende Leute beim Weg gelaufen in Mexiko.
Ne? Ja, es war spannend. Das war die Zeit 1970. Da war zum Beispiel ein Benediktinerabt, Le Mercier hat er geheißen, ja. Der hat also in seinem Kloster in Cuernavaca die Psychoanalyse einführen wollen und wurde gebremst. Dann war in Cuernavaca der Bischof Sergio Méndez Arceo. Es war einer, der am Konzil sehr viel gekämpft hat für die Liturgiereform. Und der hat zum Beispiel in Cuernavaca jeden Sonntag um 11 Uhr war die Messe. Da war nur in seiner Kathedrale die Messe, 2 Stunden lang. Und er hat alle Leute begrüßt, vorher oder nachher, und hat mit ihnen sich unterhalten. Und dann Ivan Illich, der das SITOC aufgebaut hat, ein Zentrum für Dokumentation.
So oder so, Ihre Liebe zu Lateinamerika, die war entfacht. Eine Liebe, die Sie dann wirklich auch in ein lateinamerikanisches Land geführt hat. Wie genau? Das sagen wir als Nächstes. Vorher kommt hier im Domradio aber das Wort zur vollen Stunde und da hören wir dann einen Text, den Sie mitgebracht haben.
Fragte mich einer, warum beten wir? Warum fasten wir? Warum tun wir all unsere Werke? Warum sind wir getauft? Warum ist Gott Mensch geworden? Was das Höchste war. Ich spreche darum, dass Gott geboren werde in der Seele und die Seele in Gott geboren werde. Darum ist die ganze Heilige Schrift geschrieben. Darum hat Gott die Welt erschaffen und alle Engelsnatur, dass Gott geboren werde in der Seele und die Seele in Gott geboren werde. Bei dieser Geburt helfe uns Gott, der jetzt als Mensch geboren ist, dass wir schwache Menschen in ihm göttlich geboren werden.
Domradio Menschen, am Mikrofon ist weiter Hilde Regenita. Zu Gast ist Axel Gerling, deutscher Priester in Bolivien. Und das Wort, das wir gerade gehört haben, das hat er mitgebracht. Padre Alejo, was war das für ein Text und warum ist er Ihnen wichtig?
Der Text kommt von Meister Eckhart, der um 1260 geboren ist und 1332 gestorben ist. Er war in Thüringen Prior in Erfurt und dann lange Zeit hier am Dominikanerkloster von Köln. Er ist ein christlicher Philosoph oder ich würde sagen der Philosoph des Christentums. Er versuchte auf natürlichem, intellektuellen und menschlichen Weg das Geheimnis der Menschwerdung und das Geheimnis des Lebens den Menschen nahezubringen. Und eines seiner Hauptthemen ist, dass Gott in uns geboren wird. Und das hat mich eben sehr beeindruckt, schon bei der ersten Kommunion, dass wir in uns Gott haben und dass er in uns geboren wird und wir in Gott geboren werden.
Sagt Padre Alejo, er erzählt heute von seiner Arbeit in Bolivien und wie er überhaupt dort gelandet ist. Das erfahren Sie gleich im nächsten Teil von Domradio Menschen. Domradio Menschen, unser Studiogast heute ist Padre Alejo Gerling, Priester des Bistums Würzburg, geweiht im Jahr 1972. Und schon als Sie sich haben weihen lassen, Padre Alejo, da wussten Sie, ich will nach Lateinamerika. Warum wollten Sie das unbedingt?
Durch meinen Besuch in Mexiko habe ich praktisch den Geschmack an der lateinamerikanischen Lebensweise gefunden, habe ich Geschmack an der Lebensweise gefunden. Und als Deutscher, der geordnet ist, der intellektuell ist, der zielorientiert ist, hätte es mir gefallen, in ein Land zu gehen, das wegorientiert ist, das nicht so streng logisch und intellektuell ist. Und das sah ich für mich persönlich als eine Bereicherung. Und dann könnte ich auch, dachte ich mir damals, den Leuten helfen, weil sie keine Priester haben und weil doch, wenn ich das übersetze, was ich an Theologie habe für sie, dass ich dann doch ihnen einen Beitrag leisten kann für die Aufgabe der Kirche.
Ihr Bischof hat damals mitgespielt, als sie ungewöhnlich schnell als Fidei Donum Priester nach Bolivien geschickt. Der Einstieg, der ist allerdings ein bisschen anders als geplant gelaufen.
Das war folgendermaßen, der Bischof, ich muss dazu sagen, er hat meine Eltern getraut und hat eine der wenigen ökumenischen Hochzeiten 1944 gemacht. Damals war es fast, sag mal, beschämend, wenn einer ökumenisch getraut hat. Und er war sehr mutig, hat meine Eltern getraut und ist dann Bischof geworden. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ich nach Lateinamerika gehen kann. Und er hat gesagt, ja, aber du musst zu einem anderen Würzburger Priester gehen, der in Lateinamerika schon seit 2 Jahren ist. Und dann sollte ich zu dem hinfliegen und war schon unterwegs, hatte schon das Passagierticket gekauft. Und dann ist mir irgendwie zu Ohren gekommen, dass er nicht mehr da ist, dieser deutsche Priester im Tiefland von Bolivien. Und dann wurde ein anderer gesucht, der mich aufnimmt, weil ich war ja schon befreit, um in die Mission zu gehen, und bin dann in Cochabamba gelandet, im Hochland, also nicht im Tiefland, wo ich eigentlich hin sollte, sondern im Hochland.
Und die Welt, in die Sie da gekommen sind, dieses bolivianische Hochland, das war ja erstmal eine völlig fremde Welt und es war auch komplett anders als dieses Mexiko, was für Sie ja bis dahin erstmal Lateinamerika war. War das am Anfang auch schwer?
Es war sehr schwer. Es war sehr schwer. Es war sogar so schwer, dass ich zurück wollte wieder, weil in Mexiko war anders, war ganz anders. Ich war ja 6 Monate in Mexiko, das ist schon eine lange Zeit. Es war ganz, ganz anders. Aber was mich fasziniert hat, war in Bolivien dieser Menschenschlag in den Bergen, die Quechuas und später dann die Aymaras. Es war schwer am Anfang, weil es eine ganz andere Welt war.
Bolivien ist heute noch eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Damals, Anfang der 70er Jahre, kann man sich vorstellen, war das wahrscheinlich noch viel sichtbarer als heute. War das auch ein Problem, mit der Armut der Menschen klarzukommen?
Da muss ich natürlich sagen, das ist natürlich das große Thema. Und da bin ich nicht einverstanden, wenn man sagt, welche Länder sind arm und welche nicht. Weil die Indikatoren, also die das anzeigen, was arm ist, die teile ich nicht. Es wird zum Beispiel in dem Armutskatalog, wird die saubere Luft wird nicht beachtet. Dass man Zeit hat, zu Feste zu feiern, man muss nicht zur Arbeit. Wenn ein Fest da ist, dauert es 2 Wochen. Es wird nicht in Anspruch genommen, dass die Leute, vor allem bei den sanitären Anlagen, so weit auseinander leben, dass man keine sanitären Anlagen braucht. Hier wäre es unmöglich, ohne Wasser, fließend Wasser, ohne Kanalisation und ohne Strom zu leben. Oder mit den Ärzten. Das heißt, immer in der Umgebung muss ein Arzt sein für ich weiß nicht für wie viele. Und bei uns braucht man keinen Arzt, weil die Leute schon seit Jahrhunderten ihre Art haben, um zu heilen. Also das ärmste Land, Bolivien und Haiti sind die ärmsten Länder, wenn man die Kriterien nimmt, die offiziell von der UNO aufgestellt worden sind, aber das heißt nicht, dass sie arm sind.
Aha, wir müssen also unser Konzept von Armut mal gründlich überdenken. Was ich gemeint habe, ist natürlich, dass Leute kaum überleben können. Haben Sie davon in der ersten Zeit was mitbekommen?
Der Kindstod, sagen wir mal so, ist nicht höher als woanders. Wir haben Familie, ich habe zum Beispiel ein Dorf, wo wir waren, bei Wakayavini. Da sind ungefähr so 12 Familien, die haben alle zwischen 10 und 12 Kinder und alle gesund. Anderes Beispiel, im Hochland, Alejandro Poma hat 14 Kinder. 10 sind in der Schule gewesen und haben einen Beruf. Also in völliger Armut, in einer Hütte, mit Stroh gedeckt, ohne Klo, ohne Wasser, ohne alles. Die Kinder sind zur Schule gelaufen, jeden Tag 1 Stunde hin, 1 zurück. Dann sind sie in die Stadt, haben dort studiert, dann haben sie an der Universität den Abschluss gemacht und sind jetzt Ingenieure oder Ärzte.
Das sind Erfolgsbeispiele. Wer für die Menschen da sein will, der muss ihre Sprache sprechen. Also haben Sie ziemlich schnell Quechua und Aymara gelernt. Sagen Sie doch mal was, ganz kurz.
Noga anja kusiska kani kunandia, imarekuchus dom radiuman, noga parlaita atiman, yachta maseiman, alemanesman, i hupanaka, paikuna mana yachankuchu ashkata, i a veces también paikuna anchel yakiskas kango, pobre raiku.
Was haben Sie gesagt?
Ich habe gesagt, also ich kann heute endlich mal wieder sprechen zu meinen Leuten hier und ich möchte Ihnen sagen, wie das mit der Armut wirklich ist.
Haben Sie das damals so erlebt, dass die Sprache der Schlüssel auch zu den Herzen der Menschen ist?
Die Sprache ist der Schlüssel. ist der wichtigste Schlüssel. Und ohne, es gibt, der gute Wille allein genügt nicht. Es gibt viele Leute, die kommen nach Bolivien und können nicht einmal Spanisch. Ich weiß, in meiner Pfarrei sind welche gekommen aus New York und wollten was Gutes tun, die konnten nicht einmal Spanisch. Tja, das, können nichts machen.
Das kann eigentlich nicht funktionieren, kann man sich auch gut vorstellen. Sie haben die Sprachen gelernt und dann relativ am Anfang haben Sie 3 ganze Jahre lang in einem kleinen Dorf mit den Leuten zusammengelebt, ganz einfach in einer Hütte und Sie haben Kartoffeln angepflanzt. Was haben Sie da von den Leuten gelernt?
Ich habe gelernt, also den Rhythmus der Natur mit zu erleben und mit zu gestalten und mich beeinflussen zu lassen. Zum Beispiel bei der Aussaat, der Blick zum Himmel, regnet es nicht. Dann die Freude, wenn es regnet. Ich habe also so eine große Freude, wenn es regnet, weil ich weiß, jetzt kann gesät werden. Ich habe jetzt vor 5 Tagen, ich bin immer in Verbindung mit Bolivien, habe ich vor 5 Tagen gehört, der Regen ist gekommen. Am Tag, als der Regen kam, gibt es ein Lied von Hildegard Knef. Ja, das war also für mich ist das, das fühle ich heute noch sogar in Deutschland, der Rhythmus der Natur oder dann die Freude bei der Ernte. Ja, das habe ich gelernt und das andere mit ganz wenig Dingen zurechtzukommen. Also ohne Strom, ohne Klo, ohne fließend Wasser. Man kann sich aber behelfen, da muss man halt zum Wasser laufen. Wenn das Wasser nicht zu mir kommt, gehe ich zum Wasser.
Was macht das mit einem? Macht einen das auch ein bisschen frei von den Dingen?
Frei von den Dingen und dankbarer. Wer dankt hier, wenn es regnet?
Vielleicht die Bauern, ich weiß es nicht.
Ja, ja.
Die nächste Station in Bolivien, die war dann schon die aktuelle. Sie sind unter anderem in Aramasi gelandet, einer kleinen Gemeinde, einem kleinen Ort in der Provinz Tapacari und haben dort ein Zentrum für Basisgemeinden aufgebaut. Über die Details sprechen wir gleich. Ich will die ärmste Pfarrei, das hat unser heutiger Studiogast zu seinem Bischof gesagt, dem Bischof im bolivianischen Cochabamba. Padre Alejo, was für eine Pfarrei haben Sie dann bekommen?
Ich habe die Pfarrei Tapacari bekommen. Also die Provinz Tapacari war eine einzige Pfarrei und genau im Jahre 78 sind also jetzt 34 Jahre alt, aber die Pfarrei wurde dann auch geteilt. Ich habe gesagt, die ist riesengroß, die ist so groß wie, ja, ich weiß nicht, also wie hier fast der kleine Diözese oder wie Saarland, ich kann es nicht sagen, aber ist riesengroß und die wurde jetzt geteilt und ich habe jetzt den Teil des Hochlands und des angrenzenden Tieflands.
Und in Tapacari, da liegt Aramasi.
Ja.
Dort haben Sie eine ehemalige Finca geschenkt bekommen und dann konnten Sie loslegen mit Ihrer Arbeit. Was haben Sie dort aufgebaut?
Ja, wir haben also 2 Dinge aufgebaut, wie ich das schon am Anfang sagte, für die Seele und für den Körper, für den Himmel und für die Erde. Ein Zentrum für Basisgemeinden mit Kursen, mit Kursangeboten für Jugendliche, für Frauen, für Leute, die lesen und schreiben lernen wollen. Und es hat sich dann aber meistens auf Basisgemeindenausbildung zentriert. Und der andere Teil, ein Zentrum für nachhaltige ökologische Landwirtschaft, das von 3 bolivianischen Ingenieuren geleitet wird und ich als Supervisor dabei bin.
Das haben Sie ja gemacht, weil Sie ziemlich früh gemerkt haben, wenn man in dieser doch ziemlich kargen Gegend da im Hochland den Leuten wirklich was Gutes tun will, dann ist es gut, wenn man ihnen zeigt, wie man nachhaltig landwirtschaftet. Sie haben angefangen mit Aufforstung, ne?
Das war der erste Punkt, Aufforstung, weil man mit den Eukalyptusbäumen, die wir zunächst gepflanzt haben, in den ersten 10 Jahren, schnell zu Brennholz kommt. Und der Eukalyptusbaum, wie andere auch, wächst ja nach, man fällt ihn, man schlachtet ihn aus, man kocht damit. Und dann wächst er nach. Dann sind wir auch auf einheimische Bäume übergegangen. Das heißt, hauptsächlich gibt es jetzt nur noch einheimische Bäume. Und das war der erste Weg. Und als die Leute sahen, dass die Bäume wachsen und dass sie die Bäume ihnen Holz gibt, dann war es nicht mehr notwendig, Überzeugungsarbeit zu betreiben. Die ersten 10 Jahre waren die schwierigsten Jahre, weil was der Bauer nicht kennt, das glaubt er nicht.
Was ich ganz witzig fand, ist, dass Sie zum Beispiel ja dort oben in den Anden Apfelbäume anpflanzen. Und Sie haben erzählt, die Leute haben erst gesagt, spinnt der, was haben wir hier mit Apfelbäumen, ne?
Genau, das haben Sie gesagt. Das war in den letzten, vor 5 Jahren haben wir angefangen mit Apfelbäumen. Es kommt dazu auch, der Klimawandel hat ja nicht nur Leute, die darunter leiden, sondern es werden auch einige andere und viele andere haben Vorteile davon. Und wir haben Vorteile in 4000 Meter Höhe, wachsen jetzt Dinge, die vorher nicht gewachsen sind. Und beim Apfelbaum, wir hatten das versucht, wir hatten einen Agraringenieur, der hat gesagt, warum versuchen wir es nicht mal mit Apfelbäumen? Die gingen in 2500, 2700 Meter und wir sind jetzt auf 3000, 3200 und hatten dann besondere Sorten. Und zwar kleinwüchsige, dass man nicht wartet 10 Jahre, bis Fallobstbäume dastehen, sondern junge Bäume und die Äpfel, Frühäpfel bringen. Weil im Dezember gibt es keine Äpfel in den Städten, weil die kommen meistens erst im März. Bei uns in Bolivien ist ja umgekehrt als hier, also März ist Herbst. Das sind also Frühjahrsäpfel und die können dann damit auch verkaufen, die Äpfel. Und haben dadurch wieder Einnahmen für ihre Familien und für ihre Kinder. Und das Apfelbaumprogramm läuft zurzeit. Es ist aber noch in der Experimentierphase, weil es gibt ein ganz, ganz großes Problem. Aber wenn das die Apfelbauern hier in Deutschland hören, werden sie lachen. Es gibt ein ganz großes Problem, das sind die Vögel. Wir haben kein Geld, um Riesennetze über die Apfelbäume zu spannen und müssen also Leute bestellen, die sitzen nebendran mit einer Schleuder und müssen die Vögel vertreiben. Das ist das einzige Problem, das wir noch haben, aber das wird auch gelöst.
Sie haben das ja gerade schon gesagt, also das Ganze ist nicht was, was von heute auf morgen auf einmal da ist, diese nachhaltige Landwirtschaft, sondern das ist wirklich ein langer Prozess. Ecoagronomia nennen Sie das Ganze, nachhaltige Landwirtschaft. Vielleicht sagen Sie noch mal ein paar Prinzipien, nach denen Sie heute arbeiten.
Alles, was wir machen in unseren Pfarreien und auch in den Nachbarpfarreien, es gibt ja auch andere, die mit uns zusammenarbeiten. Es sind ungefähr so 10 Projekte, die mit uns zusammenarbeiten. Das Wichtigste ist, nicht zu viel von außen bringen, sondern alles mit dem, was da ist. Die Ressourcen vom Ort. Also, es gibt Familien, die können die Steine herbringen, um Mäuerchen zu bauen. Sie können mit ihren Pflügen das Land pflügen, keinen Pflug, keinen mit Benzin getriebenen Pflug herbringen. Also möglichst nur die vor Ort liegenden Ressourcen benutzen. Zweitens, nur das, was wirklich sie bezahlen können, auch bezahlen können. Das heißt also, die Geschenke oder es ist ja praktisch ein Geschenk, wenn wir sie beraten, so minimal halten wie möglich und den eigenen Beitrag so hoch wie nötig. Das heißt also, sagen wir mal, wir bauen einen Wasserbehälter, der kostet 5000 Bolivianos, das ist ungefähr 500 Euro, davon bezahlen die Leute 200. Früher hatten sie 10 bezahlt, dann 100, dann 150, dann 200 und jetzt wollen wir auf 400, also 40% ungefähr, dann ist es ihr Wasserbehälter. Wenn er ganz bezahlt wird, ist es nicht ihr Wasserbehälter. Also das ist der Eigenbetrag, der muss nahe bei 50% sein. Dann halten die Leute das auch in Stand und dann ist es ihnen auch was wert und dann ist es auch nachhaltig.
Mhm. Bei dieser Nachhaltigkeit greifen Sie auch auf Methoden zurück, die uralt sind und reaktivieren sozusagen wieder alte Traditionen der Gegend. Ich denke zum Beispiel daran, Terrassen anzulegen.
Ja, der Terrassenbau kommt von den Inkas und den gibt es ja auch in Südasien, wo die Reisfelder in Terrassen gebaut werden. Das ist also eine alte Methode und die wurde vergessen, aus welchen Gründen auch immer, und wir führen sie wieder ein und bauen sogar alte Mäuerchen wieder auf und auch neue.
Ich habe das eben schon so rausgehört, aber vielleicht sagen Sie es nochmal richtig auf den Punkt. Es gibt schon Erfolge, die den Leuten zeigen, ja, das ist der richtige Weg, das lohnt sich, das so zu machen, anders zu machen.
Genau, der Erfolg besteht darin, dass sie sehen, ihre Arbeit hat Sinn und ihre Arbeit bringt auch ökonomisch was für ihre Kinder und für ihre Familien und ihre Arbeit gibt auch Freude, weil ein Landwirt, der eine große Ernte hat, eine große Freude gibt es ja nicht.
Danke bis hierher an Padre Alejo. Er hat uns schon vieles erzählt über sein Leben und seine Arbeit in Bolivien mit den Menschen an der Basis. Und über die Basisgemeinden dort reden wir gleich weiter. Und ein anderes Stichwort wird dann Inkulturation sein, gleich nach den Nachrichten. Axel Gerling ist unser Gast bei Domradio Menschen oder Padre Alejo, wie er in seiner Wahlheimat Bolivien heißt. Padre Alejo, einen großen Teil Ihrer Arbeit, den leisten Sie in Zusammenarbeit mit den sogenannten CEPs, den Comunidades Eclesiales de Base, wie wir sagen würden, den Basisgemeinden. Wenn Sie jemandem hier, der noch nie davon gehört hat, kurz und knapp erklären sollten, was das ist, eine Basisgemeinde, wie würden Sie das machen?
In einem Dorf mit 30 Familien, ein Mann oder eine Frau erklärt sich bereit zu helfen, dass die Kinder für die Erstkommunion vorbereitet werden und für die Firmung. Dann lässt er sich ausbilden, freiwillig, ohne Lohn, lässt sich ausbilden im Pfarrzentrum, wie gesagt, Aramassi. Und dann kann er auch für die Taufe vorbereiten und für die Hochzeit. Und der nächste Schritt wäre, dass er dann nicht nur situationsbedingt die Leute vorbereitet oder mit ihnen Katechese betreibt, sondern dass er auch den Sonntag zum Sonntag werden lässt, indem er am Sonntag die Familien einlädt zu einem Wortgottesdienst. Und das funktioniert von den 80 Gemeinden, die ich habe in den zwei Pfarreien, also jeweils 40 Gemeinden. In einem sind es vielleicht nach 25 Jahren 10 und im anderen sind es vielleicht 15. Das heißt also ein geringer Prozentsatz. Nicht überall gibt es die Leute, die das übernehmen wollen. Und nicht überall ist derjenige oder diejenige bereit, diese Aufgabe auf sich zu nehmen. Wir haben aber Gemeinden, das sind schon die ersten 25 Jahre bei einer und jetzt ist schon der zweite 10 Jahre dort. Das heißt also, auch der Übergang ist geglückt und wir haben auch einen Diakon, der dann in die Gemeinden, entlegenen Gemeinden geht, weil ich nicht überall hin mehr kann mit Pferd oder zu Fuß, vom Alter her gesprochen. Der geht dann rum, das ist ein Diakon, ein Aymara-Diakon und hält die Hochzeiten und hält die Taufen. Und ich gehe dann hin, um die Erstkommunion, erste Beichte und der Bischof mit mir, um die Firmung zu machen.
Warum ist dieses Modell der Basisgemeinden in Ihren Augen ein Modell, das gut auch zu den Menschen passt und das die Menschen vielleicht auch mündiger macht?
Erstens, die oder der Verantwortliche für die Basisgemeinden kennt viel besser die Leute als ich. Er weiß genau, wo also ein Problem juckt. Zweitens, er kennt die Leute viel besser auch von der Sprache her. Obwohl ich Quechua und Aymara kann, ist es nicht zu vergleichen mit einem, der also so geboren ist. Und drittens, und das ist für mich das Wichtigste, er ist unabhängig von dem sogenannten Pfarrersuchen. Früher mussten sie immer einen suchen, der die Messe hält. Dann sind sie in die Stadt und dann ist sogar ein Geschäft draus geworden. Ach, der Pfarrer ist billiger, der Pfarrer ist teurer. Ja? Also sie sind nicht mehr abhängig von den Leuten, von den Priestern, von den Pfarrern, die nicht in der Gemeinde wohnen, weil es sind ja unwahrscheinliche Distanzen. Früher musste ich 6 bis 7 Stunden mit dem Pferd, um wohin zu gehen. Und ich hatte das natürlich gemacht und deswegen wird dann auch die Messe gehalten. Aber wenn ich jetzt nicht kann, dann macht es der Katechist oder der Diakon. Wenn es den nicht gäbe, müssten sie wollen ja die Messe haben, sie wollen ja die Taufe haben, sie wollen ja die Hochzeit haben, müssten sie in die Stadt und müssten einen suchen, der für so und so viel Geld dorthin geht. Und es ist vollkommen verständlich, 6 Stunden mit dem Pferd dann zu übernachten auf dem Boden, ohne Decke, ohne alles und wieder zurück. Das kann man nicht umsonst machen, weil der Pfarrer muss ja auch von was leben.
Würden Sie denn auch sagen, dadurch, dass die Leute sich dann eben selber kümmern müssen, bekommen die auch ein anderes Selbstbewusstsein?
Das ist natürlich dann der Hintergrund, das kann man sagen, das ist der Background von allem. Die nehmen, wenn die das selbst übernehmen, den Wortgottesdienst und die Bibelerklärung und das Gebet, dann ist es viel echter, als wenn sie es dann nachahmen, weil irgendwo muss man so und so beten. Es ist also authentischer und nachdem ich als Pfarrer und auch der Bischof, der das ja akzeptiert, wenn ich das auch honoriere, nicht mit Geld, aber sage, das gilt. Ich sage immer, mit Gott in Verbindung zu treten, gilt. Du kannst es mit einer Messe machen, das ist die Hochform. Du kannst aber auch mit einem persönlichen Gebet machen. Du kannst aber auch in einer Gemeinschaft machen mit Wort Gottes. Es gilt, es ist wertvoll. Und dadurch kommt dann das Selbstwertgefühl. Und die machen dann auch einen Mund auf und sagen dem Bischof, ja, also wie geht es denn jetzt weiter die nächsten 50 Jahre?
Also mündige Christen werden
das. Mündige Christen, genau.
Eine manchmal kontrovers diskutierte, auch etwas heikle Frage ist in Bolivien, wie auch in vielen anderen Entwicklungsländern, die Übernahme, die Integration ursprünglicher Traditionen und Überzeugungen in den christlichen Glauben, also im Fall Bolivien indigener Traditionen, Inkulturation nennt man sowas dann. Inwieweit spielt das bei Ihrer Arbeit auch eine Rolle?
Es spielt eine große Rolle. Wir haben also die Lieder sind in Quechua oder in Aymara. Der Kanon ist von Rom akzeptiert in Quechua und Aymara. Man hört kein Wort Spanisch und kein Wort in anderen Sprachen. Das war vorher nicht möglich und das hat den Leuten die Augen geöffnet. Dann die Bibel in Quechua, in der Aymara. Ich weiß nicht, wie viele Tausende ich schon verkauft habe zum Spottpreis, weil das immer wieder unterstützt werden muss, weil die sind ja teuer, solche Bibeln. Die lesen also in ihrer Sprache das Wort Gottes. Wenn man überlegt, wir haben von klein auf das Wort Gottes immer in unserer Sprache gehört. Und die haben ja Jahrzehnte oder Jahrhunderte ist, zuerst in Latein und dann in Spanisch. Und jetzt lesen sie plötzlich auf in ihrer Sprache, zum Beispiel ja in Quechua, Dios Munakuwaiku, also Gott hat uns gern. Das hatten sie vorher ja gar nicht gemerkt. Das ist so ein großer Schritt zu der Inkulturation, dass die anderen mit einheimischen Instrumenten, mit einheimischen Liedern, mit einheimischen Reden, mit einem Poncho, mit vielen Farben, mit einem Hut, das kommt dann alles noch dazu. Das Wichtigste ist, in ihrer Sprache, an ihrem Ort, hören sie das Wort Gottes. Früher mussten sie auch in die Hauptkirche laufen. Jetzt gehe ich hin. Ja, früher mussten sie in die Hauptkirche, aus allen Teilen kamen sie an Ostern und dann hatte ich einmal 80 Taufen. Ja, also Massentaufe und Massenhochzeit mit 25 Hochzeiten. Und jetzt gehe ich in die Dörfer, dann habe ich eine Taufe, zwei Taufen oder hier ein, oder der Diakon hat eine Taufe und zwei. An ihrem Ort, in ihrer Sprache, auf ihre Art und Weise. Das heißt also auch nicht früh um 7 Uhr, sondern um 12 Uhr. Ich hatte Missionare, die haben gesagt, nein, die Messe muss um 8 Uhr sein. Um 8 Uhr können die nicht, weil die müssen erst ihre Tiere anbinden, dann müssen sie die Tiere dorthin tun. Also haben wir jetzt 12 Uhr gesagt, da kann man an einem Tag nicht zwei Messen halten. Weil es wäre natürlich gut, ich habe gesagt, naja, ich kann um 8 Uhr dahin, dann gehe ich mit dem Pferd 2 Stunden dahin, wieder eine Messe, dann wieder eine Messe, es geht nicht. An einem Tag eine Messe, dann mit ihnen zu essen, dann erst einmal zu warten, bis sie alle kommen. Dann zu essen, dann mit ihnen auch Maisbier zu trinken, dann mit ihnen auch Kokablätter zu kauen, dann zuhören, was sie alles wollen und dann erst wieder weg. Nicht wie ein Fallschirmspringer, der kommt, hält die Messe und dann fliegt er woanders hin oder mit dem Hubschrauber, sondern ihren Rhythmus. Das ist Inkulturation.
Im positiven Sinne. Noch ganz kurz, was würden Sie sagen können, wir Katholiken hier in Deutschland von den Katholiken in Bolivien lernen?
Mündiger werden. Also das nicht delegieren, sondern Meinungen sagen dem Pfarrer, in allem, vor allem Respekt und auch nicht die Strukturen zu zerstören, aber dass es wirklich in einer Gemeinde, in einer Pfarrgemeinde, dass die geprägt wird von mündigen Christen. Das ist eins. Und das andere ist, ich merke jetzt in Deutschland, bin jetzt 6 Wochen da, die Pfarreien werden auch immer weniger Leute kommen zu den Messen. Wir haben immer die Kirche voll. Und die Jugend ist 80%. Und wie das jetzt geht, ohne Pfarrgemeinden, da müsste man sich viel überlegen. Und das tut ja auch die Bischofskonferenz und auch die Gremien. Da muss ich schon Deutschland ein Lob aussprechen. Durch Radio, durch Fernsehen, durch Zeitschriften, durch die Medien. Also zu denen hin, die nicht zu einer Pfarrei gehören oder nicht kommen.
Seit einigen Jahren passiert in Bolivien ein spannender Wandel, das haben Sie eben gesagt, ein Versuchslabor in Sachen Basisdemokratie, seit nämlich mit Evo Morales zum ersten Mal nicht nur in der Geschichte Boliviens, sondern ich glaube ganz Lateinamerikas, ein indigener Präsident geworden ist. Unter anderem darüber sprechen wir gleich noch weiter mit Padre Alejo. Domradio Menschen, wir sprechen mit dem deutschen Priester Axel Gerling über sein Leben und sein Arbeiten in Bolivien. Padre Alejo, seit Ende 2005, da wird Bolivien von einem Indigenen regiert. Was ist seitdem anders geworden im Land?
Es ist vieles anders geworden und auch vieles aber geblieben. Was anders geworden ist, ist, wenn der Präsident eines Landes genau das Gesicht hat von der Mehrheit der Bevölkerung, er spricht wie die Mehrheit der Bevölkerung, er zieht sich an wie die Mehrheit der Bevölkerung, er läuft wie die Mehrheit der Bevölkerung, ist eine Identität aufgebaut worden zwischen Präsident und der Mehrheit des Volkes. Früher war das nicht der Fall. Das ist also das äußerste Bild von dem Wandel. Der zweite große Wandel ist, dass er versucht, die Basis, jetzt sind wir wieder bei dem Wort Basis, die Basis einzubeziehen. Es gab noch nie so viele Versammlungen in den Vierteln, wie man hier sagt, wo also jedes Viertel hat eine Versammlung am Sonntag, da geht es um Wassergebühren, da geht es um Gasleitungen, da geht es um Asphaltierungen von Straßen. Also die Basisdemokratie hat zugenommen, war aber schon vorher, vor ihm, war schon in Angriff genommen, weil es ist ja weltweit so, dass immer mehr die Leute, der normale Mensch, seine Meinung sagen kann in den Gremien, die dafür zuständig sind. Er versucht das. Dann die Nationalisierung der Ressourcen, der Naturalressourcen von Bolivien. Da ist die Frage, ob das hinhaut. Aber es ist auch ganz normal, dass wenn ein Land Petroleumvorhaben hat, dass das Land der Besitzer ist. Und das war vorher nicht. Vorher wurden die sprudelnden Petroleumquellen an andere verkauft. Das wäre mal so, sag mal, das Wichtigste am Anfang.
Sie selbst leben ja schon seit 1973 in Bolivien, haben viele Regierungen kommen und gehen sehen. In den 1980er Jahren war auch eine Militärjunta an der Macht. Gerade jetzt vor diesem Hintergrund, glauben Sie, dass Evo Morales und seine Partei, die MAS, grundsätzlich erstmal gut sind fürs Land?
Ich würde es so sagen, es gibt im Moment, ohne ihn zu diskriminieren, es gibt im Moment keine Alternative. Es gibt keine Alternative. Das sagen überall alle. Und dann, ich sehe ihn aber positiv. Ich glaube, dass er mit seiner Art versucht, dass es der Bevölkerung besser geht. Hat natürlich auch viele, viele Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin. Aber es gibt keine andere Alternative. Und er ist, glaube ich, er als Person ist ja ein Präsident, den wir noch nie gehabt haben, was die Korruption angeht. Die anderen Präsidenten sind mit Geldkoffern aus dem Land gegangen, mit Ausnahmen natürlich auch. Es gab auch gute Präsidenten. Und das andere ist, er wird ja unterstützt auch vom Land. Er hat also 64% der Stimmen. Das aber jetzt kommen auch, der könnten wir eine ganze Liste von Nachteilen haben. Es ist nicht gut, wenn eine Partei zwei Drittel Mehrheit hat. Mhm. Das ist also vollkommen klar. Die Opposition, es muss eine Opposition geben, sonst kann der machen, was er will.
Aber Sie kriegen das ja auch mit, gerade wenn Sie die Leute in Ihren Gemeinden treffen. Man hat den Eindruck, die finden das einfach toll, dass endlich mal jemand von Ihnen jetzt an der Macht ist. Erleben Sie das auch so?
Ja, aber es sind ja schon 7 Jahre vorbei. Und die Leute erwarteten viel mehr von ihm. Sie erwarteten also Vergünstigungen, sie erwarteten praktisch Geschenke, sie erwarteten das und das und das. Und die Frustration wächst, weil er kann ja auch nicht mehr verteilen als das, was da ist.
Eine Sache will Evo Morales auch, er will sein Land dekolonialisieren und damit ist er auch manchen Kirchenleuten in Bolivien ein Dorn im Auge. Warum?
Da müssten wir praktisch jede Diözese hernehmen und sagen, warum ist die Diözese mehr für ihn oder der Pfarrer mehr für ihn und die nicht. Es ist ja erwiesen, dass Bolivien kolonisiert worden ist. Und es war nicht nur, wie überall bei der Kolonisation, nicht nur Positives, sondern auch Negatives. War vielleicht sogar viel mehr Negatives als Positives. Aber je länger er auf diesem Thema rumreitet, je weniger nimmt man es wahr. Man kann es schon gar nicht mehr hören. Er will deskolonisieren die Kirche, er will deskolonisieren die Erziehung, er will deskolonisieren, ich weiß nicht was, noch alles. Aber man kann nicht alles deskolonisieren. Es ist ein Fakt, dass eben 1492 die Spanier gekommen sind. Und was wir jetzt haben nach 500 Jahren, ist eine Mischgesellschaft. Und jetzt zurückzugehen und sagen, eigentlich gehört uns das. Ja, dann müssten ja auch die Kölner hier nach 400 Jahren römischer Besetzung jetzt von Italien verlangen, dass sie für die 400 Jahren 500 Milliarden zahlen, weil sie Germanien besetzt haben. Also ich glaube, das hat keine Zukunft, darauf rumzureden. Rein, sondern wir sind eine Mischgesellschaft und man nennt ja auch Bolivien plurinational, also von verschiedenen Nationalitäten. Es ist eine Mischgesellschaft und jeder hat das Recht, da zu wohnen. Ob er jetzt weiße Hautfarbe hat oder ein Chinese ist oder ein Japaner oder Frau oder Mann oder Kind oder Aymara. Und da wissen wir noch nicht, wie es weitergeht.
Einiges ist aber auch schon besser geworden, haben Sie gesagt. Was würden Sie sagen, ist das Dringendste, was Bolivien für die nächste Zukunft braucht, was die Bolivianer brauchen?
Bildung, Erziehung, die liegt sehr im Argen, weil, also da muss ich sagen, die ist sogar schlechter geworden. Das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt der Evo Morales Präsident ist, sondern die Ausbildung der Lehrer hat Vorrang. Und da ist man noch nicht ganz klar, wie das weitergeht. Es fehlen Leute und es fehlen auch Spezialisten für verschiedene Dinge in Bolivien, auch fürs Petroleum, für Gas, Perspektion. Da hackt es noch und dann dürfte keine Konfrontation da sein. Also man müsste mehr bereit sein, zusammen Lösungen zu suchen, auch mit der Kirche.
Schauen wir jetzt nochmal auf Sie persönlich. Könnten Sie sich überhaupt vorstellen, Bolivien jemals wieder zu verlassen und nach Deutschland zurückzukehren?
Ich könnte es mir schon vorstellen. Ich könnte mir es doch vorstellen, aber ich sehe keinen Grund. Ich bin so lange dort. Die Freundschaften, die man hier hatte, sind nach 40 Jahren nur noch auf Brief, auf E-Mail, nicht immer das, Skype. Es ist also, ich fühle mich hier sehr wohl. Es hat so viele Vorteile, Deutschland. Es ist mein Heimatland. Aber dort ist die Gewohnheit 40 Jahre. Würde ich sagen, hier ist mein Heimatland und dort ist meine, was sagt, zweite Heimat, Adoptivheimat. Aber dort lebe ich. Also wie das ist, schwierig zu sagen.
Die Sendung neigt sich ihrem Ende zu. Ich würde Sie gerne zum Schluss fragen, was Sie sich unabhängig von dieser Heimatfrage für Ihre eigene Zukunft wünschen.
Ich wünsche mir viel Gesundheit noch, weil mit dem Alter kommen dann die Wehwehchen. und ich möchte nicht krank werden, obwohl ich ja versichert bin. Das ist ja das Großartige, in Deutschland ist ja jeder versichert, von der Wiege bis zur Bahre. Und dann möchte ich auch sehen, dass andere das weitermachen, was ich angefangen habe. Das wünsche ich mir. Und es gibt schon Anzeichen dafür. Und wünsche mir dann auch, dass meine Familie, ich habe ja meine Nichten und Neffen, Deutsch-Bolivianer, dass die Fuß fassen, entweder in Deutschland oder in Bolivien.
Dann wünschen wir Ihnen jetzt, dass möglichst viel davon in Erfüllung gehen möge. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für all das, was Sie tun. Vielen Dank an Axel Gerling alias Padre Alejo dafür, dass Sie so viel aus Ihrem Leben und von Ihrer Arbeit erzählt haben. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Und wenn Sie die Sendung nochmal nachhören möchten, Sie finden sie bei uns im Netz unter domradio.de. Am Mikrofon war ich, Hilde Regeniter. Ich sage jetzt Tschüss. Und ganz zum Schluss, Padre Alejo, spielen wir jetzt noch die Musik, die Sie mitgebracht haben. Was ist das?
Das ist eine Mischung aus bolivianischer Musik von verschiedenen Gruppen aus Bolivien. Und das ist die Musik, die wir jeden Tag hören.